Einen wunderschönen guten Morgen. Ich liebe es, wenn man manche Sachen ein bisschen provokant und provozierend ausdrückt, weil das hilft einem, denke ich, über Sachen auch eher nachzudenken, als wenn es alles so geschmeidig ist und die Antwort schon überall drin steht. Deswegen, ein guter Plan kann dein ganzes Leben ruinieren. Das scheint nicht besonders logisch zu sein, denn ein guter Plan zeichnet sich ja dadurch aus, dass ein guter Plan ist. Aber ich möchte das einfach mal so rum aufwickeln und euch vielleicht so manchen Stolperstein mal in den Weg legen, der euch nicht zum Hinfallen bringt, sondern zum Nachdenken. Manchmal muss man dann einfach sagen, ups, ich muss die Füße höher heben, damit ich nicht überall dran hängen bleibe. Und so sollt ihr mit euren Gedanken dann auch mal ein bisschen ins Nachdenken gebracht werden. Du könntest ja denken, guter Plan, ja, dann ist das vielleicht ein guter Plan von jemand anders, der schlecht dann für mich ist, wenn der gute Plan mein Leben ruiniert. Aber es geht um deinen Plan für dein Leben, um deine Lebensgestaltung. Nun kann es sein, dass du sagst, ist mir noch gar nicht aufgefallen, ich habe gar keinen Plan für mein Leben. Habe ich mir noch nirgends was aufgeschrieben, ich habe keine Tabelle gemacht, habe ich nicht. Ich lebe aber trotzdem. Das kann schon alles sein. Es gibt auch sehr unterschiedliche Menschen, die handhaben das alles sehr unterschiedlich. Ich habe im Vorfeld natürlich mal kurz ins Internet geguckt und tatsächlich gibt es da Vorlagen für den Lebensplan und auch Seminare. Also man kann alles machen, ne? Aber was du wahrscheinlich hast, und selbst wenn dir das jetzt nicht sofort einfällt, du wirst es gehabt haben und du hast es vermutlich, einige Vorstellungen, was dein Leben so ausmachen sollte. Was du dir eigentlich wünschst. Bei jüngeren Leuten, was du dir wünschst, bei älteren vielleicht eher, was du dir vor 30 Jahren mal irgendwo gewünscht hast und schon gar nicht mehr dran denkst, möglicherweise. So Vorstellungen, wie dein Leben aussieht. Ich will auch nur so ein paar Beispiele nennen, wie man dieser Sache so ein bisschen auf die Spur kommen kann. Zum Beispiel, indem man darüber nachdenkt, was dürfte man mir um keinen Preis der Welt nehmen? Wenn man es tun würde, dann wäre mein Leben praktisch sinnlos. Das könnte sein, berühmt oder bekannt zu sein. Das könnte sein, von einer bestimmten Person geliebt zu werden. Das könnte sein, dass du es liebst, den Adrenalinkick immer wieder zu suchen. Wenn du das nicht mehr kannst, weil das Geld fehlt oder weil die körperlichen Möglichkeiten fehlen, dann wäre es sinnlos. Das könnte sein, das Abenteuer zu suchen, Reisen, immer was Neues zu sehen. Es könnte sein, Musik. Deine musikalische Begabung, dein musikalisches Gehör, dein perfektes Gehör. Wenn du taub wärst, dann könntest du dich gleich erschießen. Das könnte sein deine Familie, deine Beziehungen, deine Freunde, alles das, wenn es das nicht mehr gäbe, was wäre mein Leben dann noch wert? Das könnte meine Firma sein, ja, die ich aufgebaut habe, mein Ansehen, mein Haus, mein Boot, mein was auch immer mein. Und wer kennt den Wunsch nicht zum Geburtstag? Na, Hauptsache gesund. Oder bei der Geburt des Kindes, ne? Hauptsache gesund. Ja, wenn die Gesundheit nicht mehr da ist, dann ist doch alles für die Katz. Mein sportliches Aussehen, mein sportlicher Körper, mein gesunder, fitter Körper. Oder auch meine Heimat, meine Volkszugehörigkeit, meine Kultur. Wenn man mir das nimmt, dann bin ich nicht mehr da. Dann geht das nicht. Alles das kann dir helfen zu sagen, was ist dir denn im Leben wichtig? Und was ist letztlich damit so ein Stück weit dein Ziel? Was möchtest du behalten oder erhalten? Was möchtest du bekommen? Deswegen eine kurze Zeit zum Nachdenken. Was ist für dich unverzichtbar? Was ist, wenn das weg ist? Ist dann alles sinnlos? Was dir wichtig ist, das bestimmt dein Handeln. Ganz simpel, betrifft natürlich überhaupt keinen von uns. Wenn du irgendeine Abhängigkeit hast, ne? Welcher Art auch immer, müssen ja nicht gleich die ganz schlimmen Drogen sein, es gibt viele Abhängigkeiten, aber dann bestimmt das zu bestimmten Zeitpunkten ganz stark dein Handeln und dein Denken. Ich muss jetzt wieder. Ich sollte, ich brauche. Ob das die Kippe ist, ob das der Adrenalinkick ist, was auch immer, der Fernseher, der Kaffee, der was weiß ich, überall, wo du sagst, dann bestimmt das, wo kriege ich das jetzt her? Da gehe ich auch nochmal einen Umweg, um da irgendwie ranzukommen. Ja, und gehst zum Automaten, holst Geld. Das ist Beschaffungskriminalität, Mann. Was? Nein, nicht ganz. Aber es bestimmt dein Denken. Ne? Ich denke, ich bringe euch da so ein bisschen auf die Spur. Wenn du berühmt und bekannt sein willst, was tust du? Du suchst die Öffentlichkeit. Du tust etwas, um aufzufallen. Ich bin ja hin und wieder überrascht, Dschungelcamp ist so eine Geschichte, da hört man dann, gerade auch in England und so, da gehen Politiker hin, ne? Die so abgeranzt sind, ne? Die irgendwo hinten rausgefallen sind. Da gehen auch in Deutschland und sonst überall, es findet ja, glaube ich, an vielen Plätzen der Welt statt oder wird in vielen Plätzen vermarktet. Da gehen Leute hin, die C, D, E, F-Promis sind, die eigentlich wirklich keiner mehr kennt, aber die irgendwo mal auf der Bühne gestanden haben oder in der Öffentlichkeit waren, ne? Und dann geht man da hin und macht sich zum Affen. Warum? Man sucht die Öffentlichkeit. Es gibt ja Leute, von denen denke ich zumindest, ich weiß nicht, ob andere auch so denken, ich habe gehört, die haben sogar Abitur, die benehmen sich wie die letzten Deppen. Das hat nichts mit dem Kopf zu tun. Du kannst schlau sein, aber du kannst dich total peinlich benehmen. Und es ist den Leuten vollkommen egal. Hauptsache, die Welt sieht sie, sie schreibt über sie, sie berichtet über sie, es gibt Posts darüber, hin und her und Nachrichten. Das ist, wenn man berühmt sein will. Da tut man was für, ne? Wenn das also mein Anliegen ist, tue ich da etwas für. Wenn ich geliebt werden will, dann bin ich vielleicht besonders hilfsbereit. Zu allem um jeden. Ist ja gar nicht schlecht, hilfsbereit zu sein, ne? Ist eine gute Sache. Und es, man kann nicht immer schwarz-weiß sagen. Da ganz klar, hier hast du einen Tick, da spinnst du, deswegen, da bist du nicht normal, das stimmt ja gar nicht. So einfach ist es ja nicht. Aber wenn eins deiner Ziele ist, ich möchte geliebt werden, dann bist du jemand, der bietet sich dem anderen an. Der tut alles Mögliche, damit er etwas zurückbekommt. Der ist besonders hilfsbereit. Der kümmert sich um andere, der gibt anderen, der probiert, möchtest du nicht mein Freund sein? Sagt man vielleicht nicht, aber das ist so ein bisschen das Verhalten davon. Was dein Lebensziel ist, das bestimmt auch dein Handeln. Wenn es um dein sportliches Aussehen geht, ja, dann bist du mit Sicherheit in 2, 3 Fitnessclubs angemeldet. Ja, dann guckst du dir die Sachen an. Wie kann ich mich noch verbessern? Wie kann ich gesünder leben? Dann beschäftigst du dich mit Essen und all den Sachen und den neuesten Superfood-Sachen, die du brauchst, damit du gesünder bist. Das ist doch logisch, oder? Wenn ich das möchte, dann muss ich auch was dafür tun. Wenn Kultur, Heimat deine Lebensregel bestimmt und dein Ziel ist, wenn du sagst, ich habe eine Heimat, die will ich nicht verlieren und wenn ich sie verloren habe, dann muss ich da auch immer diese Connections hinhaben, meine Kultur darf ich nicht verlieren, dann tust du auch etwas dafür. Du wirst merken, dann sind es die anderen, die über dich bestimmen. Dann bestimmt deine Kultur, beziehungsweise das, was du dafür hältst, die Menschen da drin, vielleicht die Alten, vielleicht das Gesamte, was du empfindest, bestimmt, wie du handelst und denkst. Und das ist egal, ob du seit 70 Generationen hier auf deutschem Boden lebst, deine Vorfahren, oder ob du aus Nigeria kommst oder Syrien oder Rumänien oder Polen oder wo auch immer her, vollkommen egal, das betrifft alle. Kultur ist dann etwas, was das Handeln bestimmt. Kultur ist nichts Schlechtes. Und Tradition ist auch nichts Schlechtes. Die Frage ist ja immer nur, warum und wieso und weshalb und ist die Bestimmung, die dahinter liegt, sozusagen gut? Macht ist auch nichts Schlechtes. Trotzdem gibt es viel Machtmissbrauch, ne? Es gibt nicht immer schwarz-weiß, du musst alles über Bord werfen. Sport ist auch nichts Schlechtes und gesund leben auch nicht, zum Beispiel, ja? Also, nur um das mal gesagt zu haben, das ist nicht alles schwarz-weiß. Aber was bestimmt mein Leben? Und wenn ich sage, ich darf meine Kultur nicht verlieren, dann passiert das ganz schnell, dass es nicht um richtig und falsch geht, sondern um die Bestimmung von anderen Leuten über mein Leben. Ganz simple Sache, die relativ harmlos ist. Die hat uns am Anfang unserer Ehe schwer getroffen, Anführungszeichen. Meine Frau ruft zu Hause an bei ihrer Mutter und erzählt, dass wir da Besuch von irgendjemand hatten. Und was fragt die Mutter? Hattet ihr auch eine Tischdecke drauf? Nun weiß ich gar nicht, wie die Antwort war. Ich glaube, wir hatten keine, ne? Oder? Ist auch nicht so wichtig, ob wir eine hatten oder nicht. Aber, was will ich damit sagen? Das ist dieses Modell, wie jemand anderes, deine Kultur, in diesem Fall die Kultur meiner Schwiegermutter, bestimmt, wie das bei uns auf dem Tisch auszusehen hat. Ja? Nun kann man sagen, oh ja, Mist. Und jedes Mal denke ich da dran und natürlich kommt eine Tischdecke drauf, wenn da hoher Besuch kommt. Ne? Oder die Tischdecke kommt nur drauf, wenn die Schwiegermutter kommt. Kann man auch machen. Man kann das auch Liebe nennen und sagen, sie mag das, ist ihr wichtig, tue ihr den Gefallen. Man kann das aber auch aus Angst tun, ne, damit man nicht enterbt wird. Ja, also ich will das nur mal so ein bisschen überspitzen, ja, damit ihr versteht, was ich damit meine. Und es gibt natürlich viele andere Sachen in Kulturen. Aber das ist da bestimmt Fremde drüber. Und was sagt Jesus da? Lukas 9, Vers 59. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Nun, Manche Leute sind der Meinung, man muss immer alles ganz wörtlich nehmen. Tote können keine Toten begraben, stimmt's? So, also wir haben hier schon mal ein Bild. Also wenn da lauter Tote rumliegen, begräbt keiner den anderen. So, ja, also muss Jesus was anderes gemeint haben. Und dass er sagt, ich will meinen Vater begraben, hieß auch nicht, der ist umgefallen und liegt da tot rum und der muss jetzt unter die Erde. Sondern was dieser Mann, dem Jesus das sagt, folge mir nach, erstmal sagen ist, lass den Alten erstmal sterben, dann bin ich auch frei. Das ist Kultur. Wenn der nichts mehr zu sagen hat, dann rutsche ich auf, ne? Das war das Problem bei ihm. Aber Jesus sagt, pass mal auf, die anderen, die sind geistig tot. Ich habe dich gerade gerufen, ich will dich zum Leben bringen. Du sollst Leben haben, dann lass die Toten ihre Toten, lass sie ihr Geschäft machen. Es ist nicht dein Business. Du sollst mir nachfolgen. Geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das war dieses Herausrufen. Griechisch nennt sich das Ekklesia. Nur mal für die Leute, die da eine Verbindung zwischen brauchen. Ja, das sind die herausgerufen. Ek, kaleo. Kaleo heißt rufen und ek heißt heraus, aus etwas ausrufen, herausrufen. Ich habe dich rausgerufen. Lass die Toten ihr Toten, lass die Leute machen, was sie wollen, was sie meinen, was für sie gut ist. Aber du triffst jetzt die richtigen Entscheidungen. Folge mir nach. Du musst nicht warten, was dein Vater dazu sagt. Glücklicherweise, oh, da sind zwei. Nee, ich wollte gerade sagen, glücklicherweise sind keine Kinder hier. Aber nein, aber das gilt ja, es geht hier um erwachsene Menschen, die 40, 50 Jahre alt sind und sonst wie alt und immer noch tun, was der Alte sagt. Und das ist oft ein großes Problem. Das muss nicht ein Problem sein. Natürlich kann ich einen guten Tipp meines Vaters umsetzen, aber er hat nicht zu bestimmen, wen ich heirate oder sonstige Sachen oder welchen Beruf ich wähle. Das war doch auch bei uns so früher, ja? Das, was der Vater gemacht hat, musste der Sohn auch lernen. Egal, ob er dafür begabt ist oder nicht. Ist ja glücklicherweise in 99% der Fälle besser geworden, sowas. Aber Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Jemand, den Jesus auffordert, von seinem Denken her, denn er wird in einem, ich glaube im Matthäus-Evangelium, Entschuldigung, da gibt's noch die Parallele dazu, da wird er genannt, Jesus sprach zu seinen Jüngern. Das war also einer, der hinter Jesus herlief. Nicht von den Zwölfen, aber von den anderen. Also einer, der eigentlich der Meinung war, der Meister da vorne, der Rabbi, das ist der Richtige. Dem möchte ich nachfolgen. Und jetzt fordert Jesus ihn auf, folge mir nach, mach was. Komm von deinem Denken zum Handeln. Folge mir nach. Und Vater und Mutter ehren, das ist ja ein Gebot Gottes. Das ist damit nicht aufgehoben. Das heißt aber nicht, dass ich als erwachsener Mensch ihre Vorstellung umsetzen muss. Aber darauf kann ich jetzt nicht weiter eingehen, was das dann bedeutet. Aber das bedeutet das nicht, dass man immer Ja und Amen zu allem sagt. So, also, was dir wichtig ist, ich habe viele Punkte aufgeführt und es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele mehr. Wir sind alle unterschiedlich, haben unterschiedliche Prägungen. Was uns wichtig ist in unserem Lebensplan, auch wenn wir den nie aufgeschrieben haben und nie konkret durchdacht haben. Aber was uns wichtig ist, das ist zwar noch kein Plan, aber das ist das Ziel und wir handeln ganz oft, um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen. Es gibt auch so Ziele, die ruinieren wir immer wieder. Ich möchte nicht werden wie meine Eltern. Vielleicht waren das noch Alkoholiker oder sonstiges. Will ich nicht werden? Was werden die Kinder? Prompt dasselbe, ne? Weil es manchmal dann doch ein bisschen schwieriger ist, sein Ziel zu erreichen. Das Ziel könnte natürlich auch ein ganz anderes sein. Es könnte auch sein, ich möchte mir das in meinem Leben mindestens mit Gott nicht verscherzen. Also in den Himmel würde ich schon gerne kommen. Könnte auch ein Ziel sein. Das heißt, ich muss herauskriegen, was sind die Spielregeln, ne? Wie mache ich es richtig, dass der da im Himmel nicht böse auf mich ist? Ein Ziel könnte auch sein, ich möchte Jesus gefallen. Ich möchte auch in den Himmel kommen. Ich möchte meinem Erlöser gefallen. Das könnte ein Ziel sein. Oder es könnte einfach eins sein, was man ein bisschen unfrommer nennt. Ich möchte als aufrechter Mensch bekannt sein. Ich möchte als jemand von dieser Erde gehen und dem sagen, der war integer, der war aufrichtig, das war kein verlogener Kerl. Also auf den konnte man sich verlassen. Das könnte auch ein Ziel sein. Und jetzt kommen wir zu dem guten Plan. Den habe ich bei mir jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt. Der gute Plan ist natürlich erstmal davon abhängig, dass du ein gutes Ziel hast. Also einen guten Plan zu machen für ein gehässiges, böses Ziel, ist nicht, nach meiner Meinung, nicht ein guter Plan. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen den auch viele. Es gibt so einen sehr bekannten Westernfilm, Spiel mir das Lied vom Tod. Von dem würde ich sagen, es ist schon ein genialer Film. Man könnte sagen, es ist ein guter Film. In Wirklichkeit ist es eigentlich ein sehr schlechter Film. Der ist, wie er aufgebaut ist und gemacht ist, ganz von dieser Dramaturgie und der Erzählung her, total genial gemacht. Das Problem ist eigentlich, er schürt in dir Hassgefühle, Verständnis für Rache. Und das ist nicht gut. Zwangsläufig kann das nicht wirklich gut sein. Das ist handwerklich super gemacht, aber das Ziel ist nicht gut. Aber ein gutes Ziel, dann ein guter Plan, das wäre ja sicherlich wichtig, ne? Wenn es dir wichtig ist, dass dein Leben positiven Einfluss auf andere Menschen hat, ne, dann wirst du wahrscheinlich damit übereinstimmen und sagen, die Bergpredigt zum Beispiel ist auch was Gutes. Das ist etwas, da könnte man sich dran langhangeln. Es gibt übrigens jetzt nicht mehr so viel, aber vor 20, 30 Jahren war das mehr so in Politikermund, dass Politiker auch über die Bergpredigt geredet haben. Und da gab es eine große Abteilung, die gesagt hat, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Es gab eine kleinere, die oder zumindest einen, der behauptet hat, und haben sich ja andere auch zugestellt, also ohne Bergpredigt könnte ich mir keine Politik vorstellen. Die Bergpredigt, drei Kapitel von Matthäus 5 bis Matthäus 7. Jesus ist an einem Berg, einem Hang, am See Genezareth, steht oben, Schallausbreitung so schön nach unten. Unten können die Leute sein, wie im Amphitheater, nur sozusagen umgekehrt. Oder er stand unten, ich weiß es jetzt nicht genau, in diesem Fall hat er auch manchmal gemacht, dass sie ihn verstehen und hat ganz viele kurze, prägnante Sätze, so sind sie überliefert, gesagt. Selig sind, zum Beispiel fängt das an, mit verschiedenen Sachen. Er legt da so Gottes Lebensregeln auf eine andere Art und Weise aus oder fest sozusagen. Dann ist ja der Trost Gottes drin zu sehen, der richtige Umgang mit Gottes Geboten. Die Liebe zu der Wahrheit, alles das wird da drin ausgedrückt, die Liebe zu den Feinden. Auch das. Und dann kommt da drin das, was man vor allem im englischsprachigen Raum ist, die goldene Regel nennt. Im Deutschen hat sich das, glaube ich, nicht ganz so verbreitet, aber wir kennen sie auch. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wir kennen manchmal diese negative Drehung davon, was du nicht willst, dass man dir tue, füge keinem anderen zu. Hört sich identisch an, außer negativ, ist aber vielleicht nicht ganz das Gleiche. Aber das wird so als goldene Regel, als einfacher, simpler Merksatz, den man sich merken kann, wie man sein Leben gestaltet, genommen. Und natürlich auch das Vaterunser ist da drin. Wenn ihr betet, dann sollt ihr so beten. Und ganz viele Leute haben diese Sachen auswendig gelernt. Seligpreisung, Vaterunser, goldene Regel. Da kann man sich doch dran halten, wie man sich benimmt. Nun, wenn das deine Lebensmaxime ist, dann sollte das soweit ja alles in Ordnung sein, wenn du das schaffst umzusetzen. Und jetzt eigentlich die Bibelstelle, mit der ich auf dieses Thema gekommen bin, auch auf das Titelbild letztlich, in Lukas 6, Vers 47, da beginnt das bis 49. Jesus sagt, wer zu mir kommt, hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief, legte den Grund auf den Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Fluss an dem Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Fluss riss an ihm und es fiel gleich zusammen und der Einsturz dieses Hauses war gewaltig. Ja, wenn alle so wären wie ich, ne, dann könnte Gott ja zufrieden sein. Ich bin ein guter Mensch, soweit das menschlich möglich ist. Wir sind halt Menschen und naja, irren ist auch menschlich und je mehr man sich irrt, umso menschlicher man wird. Ne? Aber eigentlich kann Gott mit mir ja zufrieden sein. Wenn alle so wären, ne? Mehr kann man ja nicht verlangen. Bei diesem Gleichnis, diesem Beispiel, was Jesus sagt, wird ja beim letzten gesagt, der Einsturz war gewaltig, also war das Haus vielleicht auch gewaltig. War schon ein schöner Bau geworden. Aber es fängt ja damit an, wer meine Worte hört und sie tut. Was macht der? Der grub tief. Also in diesem Falle hat er noch nicht mal einfach eine gute Stelle gefunden, sondern der hat gebohrt. Tief runter, bis er auf den Fels kam. Und da hat er die Fehlung gemacht, die Gründung drauf. Damit das Ding auch hält. Und du kannst aber davon ausgehen, das kostet einfach Geld und Zeit. Das ist so. Da muss man sich viel Kopf drum machen. Das höchste Gebäude der Welt ist ja fast 1 Kilometer hoch. Das hat auch ein Fundament, was das halten muss. 1 Kilometer ist unvorstellbar in die Höhe. Was da für Kräfte wirken. Nicht nur das senkrechte Gewicht, auch der Sturm, der Wind. Da muss man sehr viel Energie anwenden, um das fest zu gründen, sonst wird das nichts. Und das ist der eigentliche Kern, die Verbindung zum Felsen. Also zurück zur Überschrift. Warum kann der gute Plan mir gefährlich werden? Der gute Plan, ich mache das. Zum Beispiel Willy Berg predigt. Ja, ich kümmere mich um die Armen, ich liebe meine Feinde, ich mache dies und jenes und solches und was da alles drinsteht. Ich verwende auch viel Zeit für andere, ich mache das und ich beleidige nicht Gott, ich bete auch, ich gehe auch in Gottesdienste regelmäßig, also so einmal im Jahr. Nee, von mir aus auch 43 Mal im Jahr oder 57 Mal oder was weiß ich. Haben wir ja unterschiedlich viel vorzuweisen, ne? Es gibt auch Leute, die fahren einfach in Urlaub zwischendurch oder so. Da gibt es ja alles, ne? Die haben dann natürlich weniger. Nein, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, regelmäßig ist so ein Begriff, ne? Aber was mache ich nicht alles? Dann stelle ich ein schönes Haus hin. Die Zimmer, die Flure, das ist alles genial geplant. Es ist dafür da, dass da ehrenwertes Leben stattfindet, ne? Da gibt's keine dunklen, dreckigen Ecken. Mein Haus ist perfekt. Aber da, was Jesus im Kern eigentlich sagt, ist jetzt hier nicht der Hausbau. Wir wollen alle ein Haus bauen, wir wollen alle ein Leben haben. Wir haben, wie ich zu Anfang sagte, vielleicht ganz verschiedene Vorstellungen, was uns wichtig ist im Leben. Und der ein oder andere denkt darüber mehr nach und sagt, ich muss mal, was will ich in meinem Leben eigentlich, wie erreiche ich das? Mit 30 sollte ich mindestens ein Kind haben, ein Haus und einen Baum oder so, ne? Oder das, und dann gibt's ja gerade in den Dörfern ist es hier so, wer mit 30 noch nicht verheiratet ist, ne, da ziehen die Freunde dann auf und dann muss er mit denen irgendwas Doofes machen, Straße kehren oder sonstige Sachen, weil man es mit 30 noch nicht geschafft hat. Und andere Leute denken sich eigentlich weniger darüber nach. Ja, die sind vielleicht schon mit 15 haben sie angefangen zu versumpfen. Aber auch die haben eigentlich einen Traum davon, wie ihr Leben sein sollte. Nicht im Einzelnen, wie jeder Tag sein sollte, aber was sie glücklich machen würde. Und da sind wir einfach nur mal unterschiedlich. Aber was macht mich glücklich? Was denke ich, was sollte mein Leben ausmachen? Und Jesus sagt hier, wenn du ein Haus baust, also du willst dein Leben machen, dann fängt das eigentlich ganz anders an. Der grub tief und legte bis zum Felsen runter das Fundament. Der gute Plan ist manchmal das schöne Haus. Und hin und wieder gucke ich da mal so rein. Es gibt so Sendungen aus den USA, wo Leute anderen helfen in irgendwelchen Elendssituationen, wo sie einfach Pech im Leben gehabt haben, alles läuft schief, ihnen wieder was aufzubauen und zum Beispiel ihr Haus komplett umzubauen und zu renovieren. Da bin ich immer erstaunt, wie das danach aussieht. Das sind Schlösser. Allerdings sieht man ja auch, wenn man ein bisschen Wind pustet, was, ich sag mal so, was ein deutsches Haus ausmacht und ein amerikanisches, ne? Das eine sind Bretterbuden und die anderen aus Stein. Deswegen ist es bei uns dummerweise immer so teuer, Häuser zu haben. Aber es sieht ja schon mal cool aus, mit Ecken und Kanten und Erkern und allem drum und dran. Würdest du aus Stein einfach nicht machen, weil es hier fehlt, ne? Das Geld. Geht da ein bisschen einfacher. Und macht was her. Wenn du so ein Haus betrittst, denkst du, boah, nicht schlecht. Und so ist es mit manchen Leben auch, ne? Was denken denn die Leute, wer ich bin? Ja, wie kann ich mich darstellen? Ich möchte ein Haus bauen, ja, aber was habe ich für ein Fundament? Und darauf geht Jesus ein, die Verbindung zu diesem Felsen. Du kannst einen super Plan haben, wie du lebst, aber wie viele Gedanken hast du dir da gemacht? Um dein Fundament, ne? Du hast dein Haus vielleicht mit vielen Gedanken gebaut, mit den Erfahrungen, die du so hast. Du denkst, ach, das sollte ich anders machen in meinem Leben. Bei diesem Haus spreche ich nicht von deinem Steinhaus, ne? Sondern von deinem Lebenshaus. Das muss ich jetzt anders machen, ne? Und ich werde jetzt vielleicht meinen Arbeitsplatz wechseln. Ich möchte da nochmal neu anfangen. Ich möchte nochmal eine neue Chance. Und da werde ich mich anders verhalten. Ich werde mich da vielleicht nicht so doof verhalten oder ich werde mich nicht so runterputtern lassen oder was auch immer du dir da vielleicht vornimmst. Ich möchte es anders machen. Und du bist ja auch schlau und überlegst das und machst dir deinen Kopf um dein Haus. Jesus spricht ja hier nicht einfach vom Hören und Tun, sondern dieses Tun fängt mit diesem blöden Graben an, nicht mit dem Haus bauen. Wer mein Wort hört, baut ein Haus, baut ein Lebenshaus. Nee, wer mein Wort hört, das ist jemand, der eigentlich sein Lebenshaus bauen möchte, so und so. Aber er gräbt, er buddelt darunter, tief und legt den Grund auf den Fels. Das Haus muss natürlich auch geplant werden, ist klar. Aber die Basis ist erstmal das Fundament. Und weißt du, wenn du das Fundament machst, kannst du über die anderen Sachen nachdenken. Hast nämlich ein bisschen Zeit. Das Fundament muss erstmal gelegt werden. Jesus legt diesen Schwerpunkt auf die Gründung. Und vorhin haben wir von den Kindern gehört, es gibt so viele Namen für Gott. Kann ich im Prinzip noch ein paar dazufügen oder einen zumindest. Name ist ja nicht so wie Hans, Fritz und sonst was, sondern man könnte sie auch als Titel bezeichnen, als Beschreibung. Du bist der Herr, mein Arzt zum Beispiel. Oder hier in diesem Fall, es ist klar, der Fels ist Gott, ist Jesus. David sagt im Alten Testament schon im Psalm 62, bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Oder im 1. Korinther 10, Vers 4 heißt es, der Fels aber war Christus. Da hätten wir dann sozusagen noch einen Namen. Ja, das ist das Fundament, darauf kommt es an. Die Verbindung zum Felsen ist lebenswichtig. Nicht nur das geniale Haus, ne? Der geniale Lebensplan, den du hast. Wie du dich verhalten möchtest, welche hohen moralischen Maßstäbe du hast, wie freigebig du bist. Wie viel Zeit du für andere aufwendest. Alles schön und gut im Leben, gehört auch alles irgendwie dazu. Aber erstmal muss die Gründung stimmen. Es ist die Beziehung zu Jesus, die den guten Plan ausmacht. Den wirklich guten Plan. Nicht den mit den Anführungszeichen, der das Leben ruiniert. Und Beziehung entsteht nicht durch Bücher lesen oder Musik hören. Wenn ich vielleicht auf einen oder eine Sängerin stehe und mir die Platten kaufe und anhöre oder Downloads entsprechend mache heutzutage, mir die Texte angucke, mir die nochmal vielleicht übersetze und darüber nachsinne und überlege, wie toll das alles ist und wie tiefgängig und dass das auch irgendwie genau mein Lebensgefühl widerspiegelt, dann haben wir keine Beziehung. Selbst wenn ich mir das in meinem, ich sag's mal wirklich, kranken Hirn so vorstellen sollte. Und diese Menschen gibt es ja, die denken, der muss mich ja kennen. Bin der größte Fan. Und ich bin nur einer unter Millionen. Kennt mich überhaupt nicht. Dass ich seine Musik kaufe, hilft ihm natürlich, seine Miete zu bezahlen, ne? Aber ansonsten haben wir keine Beziehung. Das ist nicht Beziehung. Bücher lesen genauso. Das könnte sogar die Bibel sein. Auch das ist keine Beziehung zu Gott. Und wenn du die 100-mal gelesen hast und wenn du dir darüber studierst und nachdenkst und dir wirklich viel Zeit nimmst und einen Kopf drum machst, was bedeutet denn das jetzt wirklich? Ist das noch keine Beziehung zu Gott? Und wenn du hier jeden Sonntag sitzt und in der Woche auch nochmal, auch das sagt nichts darüber aus. So entsteht oder so ist nicht Beziehung. Entstehen kann sie vielleicht so. Ja? Wenn ich Beziehung mit Menschen habe, ist es meistens, weil man sich mal irgendwo getroffen hat. Für irgendeine Art und Weise kommuniziert hat. Ob per Buchstaben, per Text, per Telefon oder live nebeneinander. Und dann kann Beziehung werden. Dann kann man auch sagen, kennt mich. Kenne ich. Dann wird's persönlich. Ja, das ist nämlich das Lebensgefährliche an dem Plan. Wenn faktisch alles richtig ist. Ah, diese Lieder, ne? Es drückt genau aus, wie ich mich fühle. Der versteht mich. Ja, dein Hund versteht dich auch und deine Blume auch. Also, das ist keine Beziehung. Aber das ist das Gefährliche, wenn ich mich da drin täusche und denke, es ist ein guter Plan. Ich habe das gelesen hier in der Bibel. Das soll ich tun, das soll ich lagen. Genauso mache ich das. Abgesehen davon, dass du immer wieder darauf zurückfällst und sagen, ja gut, ich bin halt auch ein Mensch nur. Kann nicht ganz perfekt sein, will sagen, du hast es gar nicht ganz geschafft. Aber das können wir uns ja schönreden, weil alle anderen sind ja auch nicht besser. Also eher schlechter genau genommen, ne? Weil ich meine, ich bin ja schon nicht ganz schlecht. Das heißt, ich strebe das auch wirklich an. Ich nehme das nicht so Larifari, das ist mir echt wichtig. Da kannst du dich mit täuschen, zu denken, du hast einen guten Plan und es ruiniert dein ganzes Leben. Weil dieser Pfahl nach unten sozusagen, die Gründung, fehlt. Schmeiß nochmal das Titelbild an die Wand. Ich fand, das habe ich so ein bisschen zufällig gefunden, beim absichtlichen Suchen natürlich. Aber hier können wir das eigentlich sehr schön sehen, weil es eben nicht unter der Erde ist. Die Fehlung geht hier direkt runter auf den Felsen. Das ist das Geheimnis. Wenn man da noch einen Sandsack oben drüber legen würde und dann den Pfahl draufstellen, wäre schon mal wieder perfekt sinnlos. Aber das ist das Eigentliche. Wenn einer meine Worte hört und sie tut und tun will, dann fängt er an zu buddeln. Dann gründet er sich auf mir. Das ist das, was Jesus sagt. Beziehung ist immer persönlich. Beziehung ist nie irgendetwas mit fromm, ist nichts Religiöses. Das ist eben fromm und religiös, aber das ist nicht Beziehung. Jesus möchte aber eine Beziehung mit dir haben. Das muss so eine enge Verbindung sein. Auch diese Stelzen werden sicherlich da unten entweder einbetoniert sein oder eingeschraubt sein mit Dübeln. Wenn sie nur locker drauf rumstehen, ist das auch nicht besonders sicher. Jesus möchte mit dir eine persönliche Beziehung. Und das geht natürlich eigentlich nur über Austausch. Dass er mir mitteilen kann, was er denkt, und dass ich ihm mitteilen kann, was ich denke. Nur über Austausch. Man nennt das landläufig auch Gebet. Wobei Gebet hat für den einen diesen Klang und für den anderen jenen. Ne? Es gibt Leute, die verstehen unter Beten, dass Kugeln durch die Finger rinnen oder dass sie an einer Walze drehen. Oder dass sie das Vaterunser runterleiern. Das ist nicht Gebet. Gebet ist Gespräch mit Gott. Und da gibt es die Momente, wo man ruhig ist, um zu hören. Und da gibt es die Momente, wo man auch die Klappe aufmacht, um das mitzuteilen, was auf einem Herzen ist. Natürlich weiß Gott alles, was in dir ist. Aber wie das auch bei menschlichen Beziehungen oft ist, es muss mal gesagt werden. Apostel Offenbarung 3, Vers 20. Da hat ja der Johannes eine Offenbarung auf der Insel Patmos und Jesus erscheint ihm da auch. Und hier sagt Jesus, merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört, mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist das, was Jesus möchte, was Gott möchte. Und es ist eigentlich klar, wenn wir so ein bisschen gut beieinander sind, würden wir sagen, ich kann doch den König der Könige nicht in meine Bude reinlassen. Das passt leider nicht. Würdest du zu Hause ja auch vielleicht eher Schwierigkeiten haben, ne? Was soll ich machen? Muss ich den Maler noch kommen lassen? Also saugen, schon mal klar, Fenster putzen und so. Aber was muss ich noch machen? Wie sieht es denn im Lebenshaus aus? Da würde man auch sagen, wenn ich mir das jetzt wirklich vorstelle, den König der Könige, den Herrscher des Alls, den Allmächtigen, den Heiligen Gott, den kann ich nicht in mein Leben lassen, das passt nicht. Ja, Jesus kommt nicht, um dich zu bewerten. Ne? Geht so durch, über den Schrank, oh, ja, die Hausarbeit ist auch immer eine schwierige Sache, nicht wahr? So mal hier den Staub, ne, und da und so, und du weißt gleich, ich fühle mich schlecht. Das ist nicht der Plan, den Jesus hat. Er kommt nicht, um dich zu bewerten, er kommt, um dein Lebenshaus zu verändern. Und dann wird es zusammenpassen, dein Lebenshaus und er, der heilige Gott. Johannes 14, Vers 23, Jesus antwortete ihm, das ist dem, Judas, dem Judas sagte das, weil Judas sagt, wann wirst du denn dein Reich aufrichten? Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Der allmächtige Gott will bei dir Wohnung nehmen. Und es ist vollkommen klar, dass das nicht die Bretterbruchbude ist, wo der letzte Müll drin ist und alles kaputt ist. Nee, Gott möchte ja heilen. Deswegen haben wir im Deutschen dieses Wort vielleicht auch Heiland, Heliand. Da wird etwas heil gemacht, das Heil, gesund, komplett vollkommen. Der einzige Knackpunkt ist eigentlich der, den wir in der Offenbarung gelesen haben. Merkst du das nicht? Ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an. Das ist nicht der Rambock-Gott. Der sagt, Türen haben für mich eh keine Bedeutung. Zack, rums, das Ding schwingt auf und er steht in deinem Wohnzimmer. Nee, der steht da vor der Tür und klopft. Ich möchte Beziehung mit dir. Und jetzt kommt unser Stolz da rein und sagt, ich kann leider nicht alles zeigen. Ideen finde ich super, Bergpredigt auch, also Herr, volle Zustimmung. Echt super, klare Aussagen, man weiß, woran man ist, stimme ich vollkommen überein mit. Da können wir uns drauf einigen. Stopp, halt, die Tür nicht. Nee, da nicht und da nicht, das geht nicht. Dann wird er sich wohl auch nicht bei dir einlassen. Du musst ihm schon Wohnung bieten können. Nicht bieten, anbieten, sagen wir es mal so. Ihm das ermöglichen. Er steht vor der Tür und er klopft an. Und das ist das Entscheidende am Plan. Auf die Suche zu gehen nach diesem Fundament, diese Beziehung aufzubauen zu Jesus. Dann wird das mit dem Hausbau eine ganz andere Abteilung. Und das wird bei dem einen so aussehen und bei dem anderen anders. Aber das Fundament stimmt erstmal. Und wenn Gott bei dir einzieht, dann werden manche Planungen auch zwangsläufig anders ausfallen, als du sie vorher gedacht hast mit deinem schlauen Kopf. Was im Leben so wichtig ist und für welchen Lebensbereich noch ein Zimmer her muss und das gemacht werden muss. Also du kannst ja ganz hehre Ziele gehabt haben. Und haben. Du kannst dir auch vorgenommen haben, ich möchte Missionar werden und ich möchte das Wort Gottes hinausbringen. Ist ja ein ganz tolles Ziel. Aber das nützt nichts, wenn die Fehler nicht da sind. Das ist das Entscheidende am Plan. Es ist ja so, ich meine, wer ehrlich mit sich selber ist, der wird merken, nicht alles, was er sich vorgenommen hat, hat geklappt. Was nützt dir dein schönster Plan, den du so super durchdacht hast, ne? Bis dann und dann möchte ich verheiratet sein, ein Kind haben oder 10 oder wie viel auch immer. Meine Herren, haben wir doch gar nicht alles in der Hand. Und wenn wir das auf Biegen und Brechen machen, dann machen wir was ganz, ganz falsch. Ich erinnere mich tatsächlich an jemand, die hat sich entschieden, jemand zu heiraten, der ja da sozusagen vor der Tür stand. Also der Interesse an ihr hatte, das ist ja nicht grundsätzlich falsch. Sie war sich aber schon der Sache bewusst, das ist ein Nicht-Christ und die Sache ist nicht so ganz einfach. Und ich bin Christ. Aber das Problem ist mein Alter. Und wenn jetzt hier nicht bald was passiert, dann bin ich irgendwann eine alte Jungfer, sozusagen. Ich sage, meine Worte sind nicht direkt ihre Worte, aber das ist so ein bisschen die Geschichte. Ja, die biologische Uhr tickt und so. Naja, und da hat sie sich eigentlich wider besseren Wissens ganz offenen Auges dafür entschieden. Das hat leider nicht geklappt. Das ist wieder vorbei, ohne den Erfolg. Ist auch nicht immer so. Kann dann auch mal sozusagen klappen. Aber wenn wir meinen, wir kriegen unsere Pläne biegen und brechen, auf jeden Fall durch, dann werden wir wohl krumme Wege gehen. Wir haben manchmal schlaue Pläne. Und wie sagt Jakobus, oh Mensch, wenn ihr sagt, wir gehen morgen in die und die Stadt, werden Geschäfte machen und dies und jenes. Ja, schön. Aber du hast es nicht in der Hand. Sag doch lieber, so Gott will, wird er Gelingen schenken. Und wenn nicht, dann läuft's halt irgendwie schief oder ich mach was anderes. Wir lesen in der Apostelgeschichte auch von Paulus. Er nahm sich vor, das und das zu tun, da und da hinzureisen. Und mal sagt er, da hat uns der Herr eine offene Tür gegeben, da sind wir hin. Dann sagt er, ich wollte dahin, aber der Herr hat das nicht zugelassen. Und mal ist er irgendwo und hoffnungslos fast, nicht hoffnungslos nicht, aber so allein und verlassen, wartet auf seine Kumpanen, seine Reisekumpanen. Die sind nicht anzutreffen und er ist unruhig und ja. Irgendwann geht er dann auch weiter, ne? Macht dann noch was ziemlich Schlaues dazwischendurch. Aber wir haben das nicht immer in der Hand, unsere Pläne eins zu eins. Wir haben Träume, wir haben Wünsche, wir haben Pläne, aber es funktioniert nicht immer. Was wir brauchen, ist erst einmal dieses Fundament auf Jesus hin, diese Beziehung zu Gott. Das ist das Wichtige. Und manche einer von uns muss da vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, der immer gedacht hat, doch ich bemühe mich doch wirklich, ich mache doch eigentlich fast alles richtig. Natürlich mit Haken und Ösen, aber ich will doch. Aber diese Beziehung muss da sein. Und dann darf Gott dir auch mal reinreden und sagen, dieses Zimmer brauchen wir nicht, ich habe einen anderen Plan. Wir brauchen noch eine Nähstube oder wir brauchen noch dieses Zimmer für das und jenes. Ne? Und nicht dieses andere da. Ne, du brauchst da keinen, vor 100 Jahren gab es sowas oft in teuren Häusern, das Herrenzimmer. Da haben die Herren dann zusammengesetzt und dicke Zigarren gequalmt. Also so eine Art Todeszimmer sozusagen. Ne? Wo, gut. So ein Zimmer brauchen wir nicht. Wir brauchen auch kein Damenzimmer, wo sich die Damen alle die Fingernägel lackieren oder so. Wir brauchen dann vielleicht doch eher die Futterstube oder irgendwas anderes. Aber diese Pläne, die wir so haben, die werden sich auch verändern, wenn ich da gegründet bin. Dann werde ich einen anderen Plan haben, weil Jesus eingezogen ist. Und das ist der Kern. Und wie weit ist er weg? Naja, dein Flur längs sozusagen. Ne, der steht vor der Tür und klopft an. Und dafür musst du dir dann vielleicht auch mal Zeit nehmen. Und mit ihm reden, um dann herauszukriegen, was ist das? Und das kann für mich was anderes sein als für dich. Es steht nicht alles in der Bibel. Ja? Aber Gott möchte mit uns reden. Sieh, ich bin bei euch jeden Tag. Ich sende euch den Heiligen Geist. Der ist bei euch und da findet Kommunikation statt. Sein Geist, unser Geist. Und dann sind wir sehr unterschiedliche Typen. Und das weiß Gott. Und er kann uns gebrauchen da drin. Und er wird uns unterschiedliche Pläne geben. Nur, dass ich der Meinung bin, das und das ist genau richtig. Und genau so müssen wir das immer machen. Heißt nicht, dass 100% der anderen Menschen das auch machen müssen. Gott sei Dank sind wir unterschiedlich. Und Gott ist so kreativ, dass er mit allen von uns klarkommt. Aber wir werden dann verändert werden. Ich will so sagen, Jesus will dich. Und dafür kam er auf die Erde. Denn er weiß, dass es ohne ihn für dich hoffnungslos ist. Und ich möchte, dass wir nochmal das Lied von vor der Predigt singen, weil das sehr gut dazu passt. Und vielleicht nimmst du dann die Zeit, vielleicht auch statt des Singens, und sagst, Gott, da müssen wir zwei nochmal mit drüber reden. Ja, ich möchte dir noch was sagen. Oder du singst einfach mit, weil es ja auch ein Stück Gebet ist. Amen.